Also ich habe meinem Trainer nach der Verletzung in der Woche, habe ich ihm so gesagt, also ich bin so bei 80%, dass ich es nicht pack und 20%, dass ich es pack, und habe mich jetzt halt so hochgearbeitet, peu à peu, und habe ihm jeden dritten, vierten Tag so gesagt, okay, glaube ich, bin jetzt so bei 65, 35. Bis letzte Woche, letzten Mittwoch, war ich bei 50-50, und heute nach der Übung bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, Hubi, ich bin bei 100 und 0. Wir fahren nach Paris, und ja, das war geil.
Bambule.
Bambule?
Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser
und Quirin Friedl.
Tata, Tatko, Pare, Daddy, Isa, Per, Fati, Apu, Pabi, Daidi, Papa, Daddy, Tatus, Papai, Papi, Dad. Das war das Wort Vater oder Papa, übersetzt in einige europäische Sprachen. Es fehlt nur noch eine, bayerisch, Vorder, Vater, Papa, Bab oder der Oid. Und in diesem Sinne, jetzt ganz offiziell, holla die Waldfee, der Luckywert Papa, herzlichen Glückwunsch dir und Vicky auf eine wunderschöne Zeit mit Baby im Bauch und viel Liebe im Herzen. Meine Damen und Herren, Lukas Dauser.
Ah, Wahnsinn. Geiles Intro.
Lucky, es ist ja schon raus. Ganz herzlichen Glückwunsch zum Baby im Bauch.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Ja, krass. Wir können es selber noch gar nicht glauben. Freuen uns riesig, dass es ja Mitte, Ende September ist der Termin und der Bauch wächst, sage ich mal. Vicky geht's aber wirklich sehr gut. Eine Vorbildsschwangere, sage ich immer so gerne. Von dem her. Uns geht's super und wir sind voller Vorfreude.
Ich weiß es natürlich schon länger. Und wir hatten vor dem Podcast gesprochen. Ich habe jetzt die Ehre, das Privileg zu sagen, was es denn wird, ob Junge oder Mädchen. Und natürlich auf Bayerisch, es wird ein Mannsbild, es wird ein Bub. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Jetzt die Frage, die eigentlich immer vorher schon kommt. Was wünscht ihr euch? Was habt ihr euch gewünscht? Das ist ja so, wenn man weiß, man bekommt ein Kind, kommt von allen Seiten. Willst du eher ein Junge, willst du eher ein Mädchen? Wie war es denn bei euch?
Nee, uns war es eigentlich wirklich egal. Also Vicky wollte immer lieber einen Jungen so ein bisschen. Ich eigentlich auch, aber ja, wie gesagt, eigentlich war es uns wurscht. Wenn wir es uns hätten wünschen können, dann hätten wir schon einen Jungen gerne gehabt. Und dass es jetzt so kommt, ist ja natürlich, ich glaube, es ist ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, also glaube, man kann das schon ein bisschen beeinflussen, aber so richtig auch nicht. Und deswegen, wir sind froh, dass es ein Junge ist.
Ja, dann sagen wir, ich sag's im Namen der Bambuleros, herzlichen Glückwunsch zu einer Schwangerschaft, sagen wir es mal so, zu einem Jungen. Wir beglückwünschen dann nochmal, wenn es soweit ist. Es ist unfassbar viel los gerade. Wenn du den Namen Lukas Dauser googelst, wirst du zugeballert mit Nachrichten über die verschiedensten Sachen. Eine davon haben wir gerade eben besprochen und die nächste kommt jetzt. Schon wieder herzlichen Glückwunsch erstmal. Lukas Dauser, Madame Sie, Monsieur, fährt nach Paris. Oh, das geht mir runter wie Butter, wie Honig geht mir das von der Zunge. Lucky, du hast es gepackt, trotz deiner Verletzung, deine Übung am Barren zu turnen. Wir haben es gesehen auf Instagram. Was geht gerade in dir vor?
Krass. Also man muss dazu sagen, wir haben heute Mittwoch. Ich war heute Vormittag noch in Chiembaum im Trainingslager und hatte meinen letzten Belastungstest. Und ja, es war knapp, es war eng die letzten Tage. Vor gut 7 Tagen konnte ich gerade mal wieder so ein, zwei Elemente aus meiner Übung und habe heute meine komplette Übung wieder in Chiembaum geturnt. Es war jetzt noch nicht alles perfekt auf dem Punkt, sage ich mal, aber es war eine gute, durchgeturnte Übung und ja, für mich natürlich extrem wichtig, dass ich das grüne Licht erstens von den Ärzten, von den Medizinern bekommen habe, aber auch vom Cheftrainer. Und ja, es ist wirklich unglaublich. Es geht irgendwie gerade alles irgendwie an mir vorbei. Ich bin so beschäftigt mit mir, meinem Arm und meiner Übung, dass ich den Rest drumherum irgendwie gerade gar nicht mitbekomme. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Man muss jetzt, liebe Bamboleros, man muss an der Stelle sagen, es ist hier eine Gastfolge. Ne? Wir haben einen ganz tollen Gast, der kommt auch gleich zu uns. Aber es ist einfach, wir müssen darüber sprechen. Lucky, ich habe in meinem Bekanntenkreis ganz viele Menschen gehabt, die gesagt haben, ach ja, komm, der ist dabei, ist doch eh klar. Also der fährt nach Paris, da brauchen, also was denken Sie, ist doch selbstverständlich. So nach dem Motto, wie beim Fußball, der hat eine kleine Zerrung, der spielt am Wochenende leicht. Aber ich glaube, da muss man mal jetzt eins klarstellen. So ist es nicht, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe meinem Trainer nach der Verletzung in der Woche habe ich ihm so gesagt, also ich bin so bei 80%, dass ich es nicht pack und 20%, dass ich es pack und habe mich jetzt halt so hochgearbeitet, peu à peu und habe ihm jeden dritten, vierten Tag so gesagt, okay, glaube ich, bin jetzt so bei 65, 35. Bis letzte Woche, letzten Mittwoch war ich bei 50-50 und heute nach der Übung bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, Hubi, ich bin bei 100 und 0. Wir fahren nach Paris und ja, das war geil. Schönes Gefühl.
Wir hatten auf Insta einen kleinen Einblick, da hast du ein tolles Reel gepostet, mal wieder, muss man sagen, ein emotionales, wie du nach der Übung von Hubi in den Arm genommen wirst oder andersrum, wie man es sehen will. Da waren schon ein paar Glückstränen auf meiner Seite auch mit dabei. Es ist einfach, es ist nicht so selbstverständlich, dass der Lukas mit nach Paris fährt, bei dem, was ihm da passiert ist. Es ist eben nicht nur so ein kleiner Muskelfaserriss gewesen, sondern das war schon was Schwerwiegenderes und deswegen ist es umso heftiger und umso schöner, dass du mit nach Paris fährst. Hast du das wenigstens schon realisiert?
Oh, so richtig nicht. Also am Samstag geht's nach Frankfurt, da haben wir noch so einen Medientag und Sonntag geht's dann einfach schon nach Paris. In 10 Tagen ist die Qualifikation bei den Olympischen Spielen und klar, ich konnte mich jetzt nicht so richtig 100% darauf vorbereiten, das habe ich auch in der einen oder anderen Folge schon gesagt, weil ich einfach, ja, weil es einfach noch nicht sicher war, ob ich starten kann oder nicht und es hört sich jetzt immer dumm an, wenn ich das sag, aber ich glaube, wir müssen wirklich mal, ja, meinen Arzt oder einen Physio oder mein Physio, den Cyrus hier noch mit einladen, der mit mir die letzten Wochen Tag und Tag gearbeitet hat und dann soll er mal erzählen, ja, wie die Chancen standen oder wie es genau aussah aus medizinischer Sicht, weil wie du sagst, es stand nicht nur auf der Kippe eigentlich, also aus medizinischer Sicht hat es mir eigentlich ja keiner zugetraut, dass es möglich ist und ich letztendlich nach Paris fahren kann.
Wahnsinn, ehrlich, Wahnsinn. Ich glaube, an dieser Stelle kann man auf eine ganz tolle Doku oder müsste man oder soll man auf eine ganz tolle Doku hinweisen, 60 Sekunden Perfektion, das ist eine Touren-Doku, die man sich in der ARD-Mediathek anschauen kann, tatsächlich, über Turnen, im genaueren dann über die Olympia-Vorbereitung, was so alles passiert ist, auch im letzten Jahr. Zweite Folge geht es hauptsächlich um Luki, schaut euch das unbedingt an, in der vierten Folge dann auch wieder. Geht es auch wieder um Luki, die habe ich selber noch nicht gesehen, die Folge 2 habe ich mir 3-mal reingezogen.
Also das ist schon krass. Also ich habe mir die ja, ja, ich hatte sie schon, ich glaube, 2-3 Wochen früher, die Folgen. Und es ist auch für mich super emotional, das zu sehen. Und vor allem, ja, da ist, also es geht in der zweiten Folge um den Weltmeistertitel. Ich glaube, so viel kann man verraten. Und es ist krass, wie die Leute so rundrum mitfiebern im Zuschauerbereich. Meine Frau, meine Family, meine Freunde, das kriege ich ja alles immer nicht so mit. Und das ist für mich auch so hart emotional, wenn ich das dann sehe. Also da, ja, ist bei mir schon die ein oder andere Freudenträne auch übers Gesicht gelaufen und die Folge 4 hat's wirklich in sich. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, Q, aber schau sie dir an und gib mir mal dein Feedback.
Das mache ich definitiv. Ich habe schon in Folge 2 mit mir gerungen, obwohl ich so ein Mann aus Stahl bin, gab's da auch eine Freudenträne.
Aber lass mich noch mal kurz reingrätschen. Ja. Es gibt eine Sache, die ein bisschen schade ist an der Doku, dass unsere Podcast-Folge nicht drin ist. Und zwar hatte uns das Doku-Team, sage ich mal, das Kamerateam, hatte uns ja auch einmal aufgenommen, während wir eine Bambule-Podcast-Folge aufgenommen haben. Aber leider ist so viel passiert in den letzten Wochen jetzt auch, bevor die Ausstrahlung war. Und da hat leider unsere Bambule-Folge keinen Platz mehr gefunden. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, sage ich mal. Aber ansonsten, nee, ist echt eine coole Doku, richtig coole Einblicke, die man, glaube ich, sonst noch nie gesehen hat.
Tatsächlich, ja. Auch weil man viel im Hintergrund einfach mitbekommt. Auch mal so eine Teambesprechung oder sonst was. Also es ist schon was Sehenswertes. Unbedingt reinschauen, ARD, Mediathek, 60 Sekunden Perfektion. Unter anderem ganz viel mit Lukas Tauser. Ja, also du fährst nach Paris, wirst Vater. Was gäbe es Schöneres, außer jetzt einen Podcast mit mir aufzunehmen, als das, was gerade passiert ist? Ich muss eins noch sagen. Was für absolut steile Turnanzüge habt ihr eigentlich? Das weiße Ballett. Also schaut euch das mal an. Das
Die
ist
sind
ja
geil.
komplett
Mir gefallen die auch
pervers,
richtig
wirklich.
gut. Ich turne jetzt doch schon das ein oder andere Jahr auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, meinen ersten Wettkampf hatte ich vor 11 Jahren für Deutschland. Und immer in roten Hosen. Immer in roten, langen Hosen. Und jetzt das erste Jahr in weißen Hosen. Also ich finde, mir gefällt es richtig gut. Ich habe bisher eigentlich durchweg positives Feedback bekommen. Und es sieht echt hübsch aus, würde ich sagen.
Definitiv ist absoluter Hingucker und ich frage mich, warum das jetzt erst passiert, weil ansonsten habt ihr an euren Hosen immer dieses Magnesia hängen und man sieht es auf dem Rot einfach brutal.
Ja, das
Es war
stimmt.
einfach die faktisch beste Lösung, die Dinger weiß zu machen.
Ja,
Aber es sieht richtig gut
so
aus.
viel Farben hast du wirklich nicht zur Auswahl, weil es vorgegeben ist, dass die Hosen nicht zu dunkel sein dürfen. Also du dürftest jetzt keine schwarze Hose zum Beispiel anziehen. Und
Ach.
also keine lange schwarze Hose. Eine kurze wäre okay für Boden und Sprung. Aber an den anderen 4 Geräten haben wir eine lange Hose an und da darfst du ja keine dunkle Hose quasi anziehen. Und deswegen ist man da ein bisschen eingeschränkt. Aber ich bin echt zufrieden mit den Trikots. Wir haben die, ja, ich glaube, so Anfang des Jahres zusammen entworfen und da sind echt zwei schnieke Dinger rausgekommen.
Ja, boah, hast du noch ein Thema?
Ich glaube nicht. Ich bin so geflasht. Ich kann's wirklich noch gar nicht fassen. Hier liegen die Olympia-Klamotten auf der Couch. Die werde ich morgen und übermorgen jetzt ganz genüsslich und gemütlich in meine Koffer packen. Und es ist so krass, dass ich nach Paris fahre. Also ich kann es, wie gesagt, selbst noch gar nicht richtig fassen und greifen, aber ja, es ist, wie es ist. Es war heute auch ein krasser Tag irgendwie. 3 Wochen und 4 Tage nach meiner Verletzung wieder eine volle Barrenübung zu turnen. Das ist, ja, also die Ärzte haben es mir schon nach meiner MRT-Untersuchung gesagt, das ist wirklich ein Wunder. Das ist eine Wunderheilung, was hier passiert ist und mir ist scheißegal, wie, Hauptsache das Ding hält und ich freue mich jetzt einfach, dass es gehalten hat und werde die nächsten Tage auch, ja, nichts überstürzen, so dass ich dann zur Quali wirklich topfit bin, werde mich weiterhin bestmöglich vorbereiten und alles Mögliche machen, damit mein Arm und mein Muskel auch hält.
Wir drücken die Daumen, alle Bombuleros, ganz, sagen wir mal, Sport Deutschland, Scheiß auf Sport, Entschuldigung, Deutschland, dass es gelingt. Wir fiebern alle mit, definitiv. Ich dann aus Paris, wenn ich es schaffe, mit
Ja,
dem
jetzt hast du ein
Fahrrad.
Problem, gell? Das ist die Scheiße. Die ganze Zeit hast du rumposaunt, ich fahre mit dem Fahrrad. Und jetzt ist es
Oh
soweit.
Gott. Ja, ich zieh's durch. Schauen wir mal.
Schauen
Wie
wir
weit ich
mal.
komme. Ach, geil. Liebe Bamboleros, gehen wir weg von meiner Fahrradtour nach Paris. Schauen wir mal, ob das und wie das passiert.
Jetzt
Wir haben eine Gastfolge.
begrüß mal den Gast Q. Auf geht's, komm, hau mal
Ja,
raus.
nur noch kurz davor gesagt, diese Folge haben wir am vergangenen Sonntag mit unserem Gast aufgenommen, denn unser Gast steckt auch mitten in der Olympia-Vorbereitung und hatte sich da Zeit genommen für unseren Podcast. Also, dann wünschen wir viel Spaß. So grazil und so viel Kraft, so elegant und so brutal. Sie umkurvt die Slalomstangen mit höchster Präzision. Hätte Felix Neureuther nicht gewartet, bis das Wasser gefroren ist, hätte sie ihm jede Medaille weggenommen. Denn sie ist die wahre Slalomkönigin. Sie trotzt jeder Strömung und trotzdem schwimmt sie zu einem Titel nach dem anderen. Meine Damen und Herren, Welt- und Europameisterin und Olympiasiegerin Ricarda Funk. Ricarda, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Hi.
Servus, Ricarda.
Hi,
Wie geht's
Lukas.
dir?
Mir geht's an für sich ganz gut soweit. Ich bin gerade aus dem Trainingslager wiedergekommen. Also letzte Woche war sehr, sehr intensiv. Also ich bin ein bisschen platt, aber heute ist mein heiliger freier Tag.
Wo erwischen wir dich denn an deinem heiligen freien Tag, wenn ich fragen darf?
Ausnahmsweise bin ich tatsächlich mal zu Hause. Ich bin tatsächlich mal in Augsburg, ja. Meine Wahlheimat.
Bevor wir dann jetzt gleich richtig einsteigen und auch über Kanuslalom reden, was du machst und dem Bamboleros das ein bisschen näher mal bringen, starten wir in die Folge immer mit High- und Lowlights. Da wir jetzt am Sonntag relativ zeitig aufnehmen, glaube ich, ist es heute schwer. Aber ich würde es mal vielleicht auf die Woche beziehen. Wo warst du eigentlich im Trainingslager und was war so dein High- und Lowlight vielleicht?
Direkt mit den High- und Lowlights starten, sehr gut. Ja, ich war in Paris im Trainingslager, das heißt, ich war auf der Olympiastrecke unterwegs und ja, war ganz geil. aber ja, es gab so einige Lowlights tatsächlich. ja, noch nicht so ganz abgehakt. Ich habe ein neues Boot bekommen. Also mein Olympiaboot ist jetzt da. Tatsächlich ist es jetzt ein Ticken später geliefert worden als ursprünglich geplant. Also es ist jetzt eigentlich sehr, sehr knapp für einen Bootswechsel. War nicht der Plan, absolut nicht. Ja, und ich und neue Boote, das ist eine super Kombination. Ich kann es euch sagen. ich kann mich wunderbar in jede Kleinigkeit reinsteigern und es ist einfach eine absolute Millimeterarbeit. Also mit meinem Sitz habe ich rumgehantiert, Millimeter nach vorne, Millimeter zurück. Hinten das Heck habe ich ein Millimeterchen aufgeschraubt, wieder ein Millimeter runtergeschraubt. Irgendwas hat immer nicht gepasst. Dann haben die Polster mich gestört. Meine Beine sind komplett aufgerieben, weil neues Boot, Carbon, das ist nicht gerade angenehm an den Beinen. Und ja, da gab es dann natürlich die ein oder andere Einheit, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt und wusste nicht so richtig, ist es jetzt das Boot oder bin ich es? Vielleicht bin ich es auch. Naja, also ich habe so einige Lowlights gehabt in Paris, bin auch ein paar Mal umgekippt, also die Eskimo-Rolle, die war am Start. Ja.
Kurz mal eine Zwischenfrage, wie lange hält so ein Boot und wann hätte es eigentlich geliefert werden sollen?
Genau, also eigentlich, ich sag jetzt mal so, ich fahre eine Saison mit einem Boot. In der Regel bekomme ich kurz vor der Saison ein neues Boot und also wir haben halt viel Steinkontakt. Wir sind im Wildwasser unterwegs, das heißt, da kommt es auch schon mal, also das Carbon ist natürlich auch sehr, sehr anfällig. Es kommt schon auch mal zu Brüchen und ja, Kratzer lassen sich nicht vermeiden. Und für Olympia will man natürlich ein nagelneues Boot haben.
Verständlich.
Ja. Man braucht schon aber auch wirklich Zeit, um sich darauf einzustellen. Es ist zwar natürlich exakt das gleiche Boot, wie ich davor gefahren bin. Es sollte alles exakt gleich sein, aber am Ende ist es nie immer exakt das gleiche. Also man muss wirklich dann nochmal alles neu einjustieren, sich dran gewöhnen. Das Material ist auf einmal wieder viel, viel steifer. Das heißt, das Drehverhalten ist wieder ein anderes. Und das merkt man einfach auf dem Wasser. Ja, und ich bin, glaube ich, extrem sensibel.
Ich kenne das ganz gut, weil wir haben ja auch Reckriemchen und Ringeriemchen. Ah, ja. Da haben wir auch so Leder an. Und dieses Leder ist zwar immer gleich, sage ich mal, und die Riemchen sind gleich, die Größe ist gleich, die Schnalle. Aber wenn du die erstmal einturnen musst quasi, ist es noch viel steifer natürlich. Und es dauert einfach ein paar Versuche oder ein paar Tage, bis du die wirklich so eingeturnt hast, dass du sagst, okay, die sind jetzt ähnlich wie die alten Riemchen. Yeah. Und ja, das ist ganz spannend. Das gibt's im Turnen auch.
Ach krass, aber wie oft müsst ihr die dann wechseln?
Also ich würde sagen, ich habe so 6 Reckriemchen im Jahr. Also okay. Ja, ich würde sagen, die halten so 2 Monate. Und Ringeriemchen, die halten ein bisschen länger. Vielleicht 3 im Jahr, würde ich sagen.
Okay, ach krass.
Da sind schon die ersten Parallelen.
Ja, irgendwie gibt es dann doch immer die Parallelen im Sport, auch wenn es ein komplett anderer Sport ist. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, merkt man das dann auch an euren Händen? Bekommt ihr dann auch nochmal, ich weiß nicht, neue Blasen wahrscheinlich nicht, aber...
Doch. Tatsächlich schon. So wie du das vorher beschrieben hast, dass du dann nochmal irgendwie neue Abdrücke am Knie, Schiffwunden oder sonst was bekommst, ist dann bei uns so ums Handgelenk rum, sitzt das Riemchen dann ein bisschen anders, ist noch nicht so eingeturnt, es drückt irgendwie an einer anderen Stelle und da passiert es dann schon häufig, dass dann ja die Haut da einfach relativ empfindlich ist und du dann ja da eine Blase bekommst oder ähnliches und das auch erstmal ein bisschen braucht, bis sich die Haut daran gewöhnt hat.
Ja, da machen auch manchmal die Einheiten nicht mehr ganz so viel Bock, ne, wenn sich das schön vielleicht so einschneidet oder keine Ahnung. Also meine Knie, die haben mir letzte Woche schon echt verdammt wehgetan, wenn ich eine Drehung gemacht habe, dachte ich mir auch so, boah, nee, das fährt mir jetzt gleich da Vollgas rein, aber Es hilft nichts. Ich hatte dann ja auch extra noch Polster reingeklebt. Polster habe ich reingeklebt, dachte ich mir, boah, super, super weich, tolles Gefühl. Ja, klasse. Fehlt mir halt ein bisschen Kontakt zum Boot und vor allem war es mir auf einmal viel zu eng, war wieder Millimeter zu viel Polster. Ich dann irgendwann mitten in einer Einheit, zack, zack, raus die Teile, raus, weg damit, alles. Und jetzt fahre ich komplett ohne Polster, das ist viel besser. Ja.
Ja, nicht schlecht. Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage. Gibt's da auch noch Highlights?
Nein, die Highlights, die kamen dann noch. Also das war so, Anfang der Woche war echt eher ein Tief. Es war auch schon mental schon auch ein Kraftakt, weil ich natürlich mein anderes Boot, das hatte ich mit dabei. Ich hätte jederzeit mein anderes Boot einsteigen können. Und vor allem ist es in meiner Sportart einfach wichtig, den Kanal kennenzulernen. Und jetzt kurz vor den Wettkämpfen muss ich mich eigentlich mit dem Kanal beschäftigen und nicht mit meinem Boot. Und ich musste mich viel, viel mehr mit dem Boot beschäftigen. Aber Tag für Tag, Einheit für Einheit ist es besser geworden. Ich habe jedes positive Gefühl irgendwie quasi aufgesaugt und versucht, mich daran irgendwie festzuhalten, hochzuziehen. Und am Ende von der Woche war ich dann doch sehr zufrieden. Ach, noch nicht perfekt, aber wir haben noch ein paar Tage Zeit. Aber es gab noch was anderes Cooles, auch ein Highlight. Wir waren in Paris in der Stadt und da hat der neue Mega-Olympic-Store aufgemacht. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Ja, da gibt es halt natürlich einen ganzen Merch-Kram. Und habe mir tatsächlich, Moment, Achtung, vielleicht kann man es sehen. Ich hoffe, es ist scharf. Das Maskottchen von Paris.
Ja, cool.
Genau, als Armband hier gekauft. Habe ich natürlich
richtig gefeiert. Gut.
Und das werde ich jetzt, erstmal nicht ablegen.
Ja. Das glaube ich sofort.
Bevor wir jetzt zum Kanuslalom kommen, Ricarda, habe ich jetzt nochmal eine Zwischenfrage. Du warst jetzt in Paris auf der Olympiastrecke im Trainingslager. Dürfen die anderen Nationen da auch hin oder ist es genau die Woche, wo alle Nationen dort das mal testen können? Und ist es eine ganz neue Strecke oder eine Weltcup-Strecke, die ihr schon seit Jahren fahrt?
Genau, interessante Fragen auf jeden Fall. Also es gab, ich glaube, wenn man es ganz insgesamt zählt, gab es 5 official Pre-Games Training Camps. Das ging schon im letzten Jahr los, also ich glaube November, meine ich. Dann gab es im März ein Trainingslager und dann jetzt in kürzeren Abständen hintereinander nochmal 3 Stück. Und es ist halt so, dass da tatsächlich eigentlich sind alle da. Also von uns waren alle am Start quasi beim Trainingslager. Und das brauchen wir auch. Das ist in meiner Sportart wirklich wichtig.
Checkt man dann schon so die Konkurrenz?
Also ich versuche mich natürlich auf mich zu konzentrieren, aber es ist schon so, dass ich geschaut habe, okay, wie fährt die Jess jetzt das und das? Ich schaue es mir mal an. Geht sie da auf Risiko oder nimmt sie da doch eher die relaxte Variante? Also man schaut so ein bisschen, aber im Endeffekt muss ich ja für mich selber rausfinden, was für mich an welcher Stelle funktioniert und was für mich die beste Lösung ist. Und es ist schon auch so, dass ich manchmal zu anderen Lösungswegen komme als jetzt andere.
Ich bleib so ein bisschen hängen bei einem Fakt, ne? Wir reden gleich über das Kanuslalom, aber ehrlich, im November? Ey, da in Paris ist im November kalt. Was ist los mit euch?
Ehrliche Antwort? In Paris im Trainingslager im November, es war arschkalt. Es war wirklich arschkalt und es ist super windig. Der Wind, der pfeift dir dann um die Ohren und um die Hände, die halt eigentlich, die sind halt nass, das muss man sich vorstellen, wenn auf nasse Hände da noch Wind drauf pfeift, das tut irgendwann wirklich einfach weh. Und es ist, ja, Kanusport ist ein Sommersport, aber Sommersportler werden wie in jeder anderen Sportart auch halt leider im Winter gemacht. Und wir sind tagtäglich da draußen auf dem Wasser, bei Wind und Wetter, bei Schnee und Eis, egal ob wir jetzt am Ende Eiszapfen am Helm haben, juckt uns ehrlich gesagt reichlich wenig. Und es ist auch so...
Hart im Nehmen.
Nein, also es hört sich immer schlimmer an, als es ist. Solange man sich bewegt, passt alles. Tatsächlich ist es schon so, man möchte jetzt nicht gerade umkippen. Also das ist jetzt... Hirnfrost inklusive, kann ich nur sagen.
Dann lass uns doch mal über deinen Sport sprechen. Und ich habe gleich mal eine Frage zu Beginn. also ich habe den Sport tatsächlich noch nie betrieben, man mag es kaum glauben, aber was ist es jetzt? Ist es jetzt Kanuslalom? Ist es jetzt Kajakfahren? Was ist jetzt da der Unterschied oder warum wird da ein Unterschied in der Bezeichnung gemacht?
Ja, definitiv eine berechtigte Frage. Also, die Sportart heißt Kanuslalom. Das heißt, Kanu ist so ein bisschen der Überbegriff. Und dann gibt es natürlich verschiedene Disziplinen. Wir haben dann einmal, also Kanu gliedert sich dann auf in Kajak und Kanadier. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, was der Unterschied zwischen Kajak und Kanadier ist?
Ja, also Kajak ist mit zwei Paddeln quasi. Also du hast zwei Blätter an einem Paddel.
Genau.
Und Kanadier ist mit einem Blatt an einem Paddel. Ist es richtig erklärt?
Ja, das ist quasi, genau, auf jeden Fall Main Fact. Dann ist es noch so, dass man im Kajak sitzt man im Boot, also ganz normal mit den Füßen nach vorne.
Ach ja, genau.
Und im Kanadier die knien. Und was im Kanadier noch dazu kommt, die schnallen sich ja auch fest. Also die sind komplett ans Boot gekettet quasi. Das ist so der Unterschied.
Okay, krass. Und jetzt weiß ich auch noch, es gibt ja, also das Ziel ist es, du startest, du fährst diesen Wildwasserkanal runter und es gibt verschiedene Tore, die haben verschiedene Farben. Vielleicht kannst du uns da nochmal aufklären, wie das genau läuft und logischerweise ist es das Ziel, schnellstmöglich im Ziel zu sein.
Genau, also wir müssen schnellstmöglich einen Slalomparcours befahren, der eben aus grün-weißen und aus rot-weißen Stangen besteht. Die grün-weißen fahren wir mit der Stromrichtung, sind ungefähr 18 Tore. Und die rot-weißen fahren wir gegen die Stromrichtung, sind in der Regel 6. 6 bis 8 sind es. Ja, und natürlich dürfen wir diese Torstangen nicht berühren. Das heißt, die Tore müssen korrekt befahren werden. Und wenn wir sie berühren, bekommen wir Strafsekunden, 2 pro Berührung. Und wenn wir ein Tor nicht oder also nicht korrekt oder gar nicht befahren, bekommen wir 50 Strafsekunden. Genau, das ist quasi keine Disqualifikation, aber im Endeffekt kannst du damit natürlich nichts mehr anfangen. Also 50 Strafsekunden, das hört sich ja jetzt erstmal so an, als wäre das irgendwie etwas, was vielleicht nie vorkommt. Aber das ist, ab einem gewissen Niveau ist es wirklich auch Millimeterarbeit und der gesamte Kopf muss halt im Tor sein. Und ja, man cuttet natürlich die Linien, sodass man schnellstmöglich oder die kürzeste Linie hat. Das heißt, also wenn man Pech hat, geht der Torstab halt mal dann hier lang, 50 Strafsekunden. Wäre der hier lang gegangen, wäre alles okay gewesen. Das ist in manchen Fällen echt auch für die Schiedsrichter gar nicht so leicht zu bewerten.
Die korrigier mich, ob ich wenn ich falsch liege, aber die Torstangen, die stehen ja nicht im Wasser, sondern die hängen überm Wasser. Die bewegen sich aber nicht.
Genau, die hängen.
Kann es nicht sein, dass da mal eine Welle dagegen klatscht?
Ja, gut, das ist richtig guter Punkt. Finde ich cool, dass du auf die Idee kommst da, oder darüber nachdenkst, so als Laie. Weil es ist nämlich natürlich so, dass man eine Welle gegenklatscht. Vor allem, wenn man mit dem Boot an ein Tor ranfährt, dann drückt man natürlich mit dem Boot die Wellen auch mal hoch. Und dann passiert es schon mal, dass eine Welle tatsächlich, man kann es sich echt nicht vorstellen, aber Wellen können diese Torstäbe massiv bewegen. Und es sieht dann so aus, wenn du im gleichen Moment natürlich das Tor passierst, kann es für ein Laien oder auch, man kann es manchmal gar nicht richtig sehen, kann es schon mal so aussehen, als hätte man das Tor berührt, obwohl man es nicht berührt hat, weil es genau in dem Moment halt extrem wackelt. Aber Wasserberührungen zählen nicht. Das heißt.
Aber gibt es dann einen Videobeweis oder?
Genau. Wir haben Videobeweise. Die werden auch, also mittlerweile.
VAR, ich wollte es gerade sagen.
Das ist sehr richtig. Also das System ist schon sehr, sehr gut entwickelt mittlerweile. Klar, es gibt schon immer mal wieder noch vielleicht so kritische Entscheidungen, aber die gibt es ja in jedem Sport.
Okay.
Ja.
Ja, das stimmt. Das gibt's überall. Aber mit Videobeweis ist es hoffentlich dann ein bisschen fairer. Was mich jetzt noch interessiert, Ricarda, also es gibt ja zwei verschiedene Disziplinen, die wirst du uns gleich nochmal erklären. Eine ist ja auch neu in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen. Aber du hast jetzt einen Lauf, dann kommen die besten 8, die besten 12 ins Finale, dann gibt es einen zweiten Lauf oder zählt direkt der erste? Wie läuft das genau?
Also, bei uns läuft es so, dass wir einen Qualifikationslauf haben. Ich müsste nochmal genau die Startlisten anschauen, aber jetzt beispielsweise im Weltcup sind es irgendwie 60 Leute oder so an der Startliste, an der Startlinie Und dann von den 60 kommen dann 30 ins Halbfinale. Das ist über die Qualifikation. Da haben wir den ersten Lauf. Es ist ein bisschen komplizierter. Also, man kann sich über den ersten Lauf qualifizieren. Das sind die Top 20. Die kommen direkt über den ersten Lauf ins Halbfinale. Dann gibt es nochmal einen zweiten Lauf. Also die Top 20 muss dann keinen zweiten Lauf mehr fahren. Dann kann man sich über den zweiten Lauf nochmal fürs Halbfinale qualifizieren. Dann kommen dann nur noch 10 weiter über den zweiten Lauf. Dann neuer Tag quasi, das ist Tag 1. Neuer Tag, Tag 2 besteht dann aus einem Halbfinale und einem Finale. Und im Finale stehen dann die Top 10. Man qualifiziert sich
Aber die
über
Zeiten werden
einen.
nicht addiert.
Nein, jeder Lauf steht für sich alleine. Das
Okay,
war
alles
tatsächlich
klar.
früher, das war anders früher. Also ich bin noch zu Zeiten gefahren, da wurden die Zeiten addiert. Auch sehr
Okay,
spannend.
was ist besser?
Naja, das ist so ein bisschen typabhängig, würde ich sagen, ne? Für diejenigen, die sehr, sehr konstant unterwegs sind, ist natürlich die Addition nicht verkehrt. Für diejenigen, die
Ja, das
immer mal wieder
stimmt.
einen raushauen und auch auf Risiko gehen, ja, ist vielleicht die andere Variante besser. Also, das ist so eine Geschmackssache. Ja.
Was bist du für ein Typ?
Ich weiß es nicht so ganz, was mir mehr liegt. Also bei mir ist es schon auch so, dass manchmal der erste Lauf schon nicht schlecht ist. Und dann denke ich mir manchmal schon, okay, wäre irgendwie jetzt auch nice, wenn ich irgendwas von dem ersten Lauf schon hätte. Aber der bringt mir dann eigentlich nicht viel, außer dass ich mich quasi fürs Finale qualifiziert habe. Aber dann ist wieder back to zero. Schwer zu sagen. Also manchmal würde ich mir schon wünschen, dass ich mir von meinem ersten Lauf auch was kaufen könnte, aber.
Wenn wir gerade bei dir sind als Sportlerin, frage ich jetzt einfach mal ganz frech, wie kommt man dazu, sich in ein Boot zu setzen und Slalomstangen zu fahren? Also wie wird man oder wie kommt man zu einem, so eine, ist eine tolle Sportart, aber wie kommt man dazu?
Auf jeden Fall auch eine berechtigte Frage. Vor allem, also ich meine, wenn man hier in Augsburg aufgewachsen ist, dann hat man hier eine riesengroße Anlage und es ist mega geil. Also im Sommer ist es richtig schön hier am Kanal, muss man wirklich sagen. Aber da, wo ich herkomme, da ist nichts. Wirklich gar nichts. Und dass ich tatsächlich da zu diesem Sport gekommen bin und auch da hängen geblieben bin, den bis heute mache, das wundert mich irgendwie ehrlich gesagt so ein bisschen selber. Ich bin im Endeffekt durch meine Familie drangekommen. Mein großer Bruder hatte mich inspiriert. Der hat damit angefangen gehabt. Ich habe mir anfangs noch gedacht, boah, weiß ich nicht, ne? Das ist irgendwie eher was für Jungs. Habe ich jetzt nicht so richtig Bock drauf. Hab dann lieber, war ich noch beim Tanzen und wollte irgendwie klassischen Mädchensport machen. Aber bin dann irgendwie hat es mich dann doch ziemlich gepackt. Und vor allem, als mein Bruder dann seine erste Medaille irgendwann mal gewonnen hatte, dachte ich mir so, boah, geil.
Will ich
Das
auch.
will ich auch mal, ja.
Cool.
Nee, und mein Papa, der hat mir auch ganz, ganz, ja, es war eine riesengroße Leidenschaft von meinem Papa und im Endeffekt hat er uns da so ein bisschen zubewegt.
Also die Familie, das ist ja auch
Ja, der
irgendwie eine
Klassiker.
schöne
Ich weiß
Geschichte.
nicht,
Sehr
wie es bei dir
gut.
ist, Lukas. Wie bist du zum Turnen gekommen? War
Ja,
es bei dir auch die
bei mir war es
Family
auch.
oder? Aha,
Ja, bei
der
mir war es auch die
Klassiker.
Family. Ich habe ja zwei ältere Schwestern und jetzt hat, die Bamboleros kennen die richtige Geschichte, aber ich erzähle dir jetzt die Geschichte, die ich sonst allen erzähl. Die haben Ballett gemacht und ich fand irgendwie die Bewegung mit dem Körper ganz cool, aber meine Eltern haben dann gesagt, ja, also so Jungs und Ballett, das passt nicht so 100% und haben mich deswegen in den Turnverein gesteckt. Aber ich hab noch mal eine Frage jetzt zu den Strecken. Gibt es auch Naturstrecken oder sind die alle quasi künstlich angelegt? Wie ist es erstens bei dir am Trainingsstandort in Augsburg und jetzt auch in Paris?
Es gibt Naturstrecken, aber die großen Wettkämpfe, die werden alle auf künstlich angelegten Strecken ausgelegt. Schon allein deshalb, weil man natürlich den Wasserstand kontrollieren kann. Also auf Naturstrecken hast du halt immer das Problem, dass sich innerhalb kürzester Zeit der Wasserstand auch eben ändern kann. Und das ist innerhalb eines Rennens halt echt nicht geil. Also da kannst du deine Zeiten halt nicht mehr vergleichen. Es muss halt, die Vergleichbarkeit muss halt gewährleistet sein. Hier in Augsburg ist es eine künstliche Strecke. Das ist eigentlich somit die erste, die es gab, 1972 zu den Olympischen Spielen. Also das ist schon
Ah,
echt,
krass.
ja, und es ist tatsächlich,
Historisch.
ja, Augsburg ist sehr historisch. Bei Kanuslalom, das erste Mal 72 hier in Augsburg olympisch war. Also es ist quasi so ein bisschen Geburtsstunde des olympischen Kanu-Slalomsports, ja. Nee, mittlerweile sind wir größtenteils nur noch auf künstlich angelegten Strecken unterwegs. Und in Paris ist es, oder beziehungsweise die ganz, ganz modernen Strecken, da gibt es ja dann auch ein Förderband. Das heißt, wir müssen nicht mehr mit dem Boot hochlaufen, hochtragen. Wir können mit dem Förderband hochfahren. Ist so ein bisschen Luxus. Das haben wir hier in Augsburg leider, leider nicht.
Bleiben wir doch gleich mal bei Paris. In Paris, ich habe auf Instagram gesehen, gibt es einen brutalen Start aus 3 Meter Höhe. Also ich weiß nicht, ob jetzt Turmspringen auch noch dazu gehört zu dem Sport. Aber ihr springt aus 3 Meter Höhe ins Wasser. Was hat es denn damit auf sich? Stimmt das überhaupt?
Ja, ich weiß gerade gar nicht, die exakte Höhe weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, welches Video du gesehen hast, ob du meinen spannenden Fail gesehen hast von vor ein paar Wochen. Keine Ahnung, weiß nicht, ob Lukas das gesehen hat.
Ja.
Ja,
Ja, ich hab ihn gesehen.
okay.
Der sah gut aus.
Ja, die Rampe, die Startrampe. Die Startrampe ist tatsächlich nicht für den Kanuslalom, sondern für den Kajakcross. Das ist eine neue Disziplin, zusätzlich zum klassischen Kanuslalom. Es ist eine Kontaktsportart. Wir stehen nicht mehr alleine an der Startlinie, zu viert oben auf einer Rampe. Also komplett andere Startprozedere als im Slalom. Und die Rampe in Paris, die ist eigentlich geil. Die macht Bock, wenn gewisse Vorschriften eingehalten werden.
Erzähl uns mehr.
Vor ein paar Wochen, das ist mein erstes Trainingslager, Pre-Games Training Camp in Paris. Das erste Mal, dass ich da hoch auf diese Rampe marschiere. Die Rampe ist halt die höchste Rampe, die wir bei uns im Sport haben. Also ich hatte schon ein kleines bisschen Schiss. Ich frage die Frau, die oben die Rampe bedient, ja, wie läuft das so? Und die so, macht mega Spaß. Ich dachte mir so, ja, okay, cool. Steig ein und ich merke direkt, hier stimmt was nicht. Die Rampe, die ging ganz langsam nach unten und ist dann stehen geblieben. Und an der Rampe gibt es vorne so Klappen, die normalerweise öffnen, die sich komplett. In dem Fall hat sich diese Klappe nicht geöffnet. Aber ich bin schon ins Rutschen gekommen. Das heißt, es gab für mich auch keinen Weg mehr zurück. Und in dem Moment, wo man realisiert, ich muss da jetzt durch und ich weiß nicht, was passiert, weil die Rampe, die Klappe, die sich nicht geöffnet hatte, die war dann quasi wie so ein Kicker für mich. Die hat mein Boot einmal nach oben und dann zack, ging es nämlich das, was nach oben ging, ging im kurzen Moment später einmal komplett nach unten und das heißt, ich bin aus der Höhe komplett senkrecht runtergefallen und das ist in der Regel nicht der Fall, weil meine Führung von unten von der Rampe halt eben noch bekommt. Aber die gute Dame, es hat sich dann herausgestellt, die hat vergessen, die Sicherheitssticks raus. Also die hat einen Sicherheitsstick rausgenommen, aber sie
Oh,
müsste zwei Sicherheitssticks
aua.
rausnehmen und sie hat einen vergessen gehabt. Ja, ich bin echt heilfroh, dass nichts passiert ist, weil genau bei solchen Dingen ist es also im Cross ist es da schon auch echt mal gefährlich. Wir hatten in der Vergangenheit immer mal wieder Sportler bei internationalen Wettkämpfen, die dann am Ende beide Füße komplett kaputt hatten, die dann mit Krücken unterwegs waren oder gar nicht laufen konnten, weil man vorne dann, wenn das Boot unten auf den Boden kommt, ist es halt nicht unendlich tief an der Stelle, dann kracht man da mit dem ganzen Körper halt irgendwie rein. Ja, das war mein erster Start von dieser Rampe, war super, hat Bock gemacht, aber ich muss es nicht nochmal haben. Kann ich direkt an der Stelle
Also
nochmal
wirklich
sagen.
ein brutaler Sport und super spektakulär. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut mal bei Ricardo auf Instagram vorbei. Da habt ihr richtig guten Einblick und hoffentlich fiebert ihr natürlich dann bei den Olympischen Spielen mit. Was mich jetzt so ein bisschen noch interessiert, was ich immer super interessant finde, ist so dieses Mentale. Bei uns im Turnen ist ja so, das Turngerät steht, klar, die sind ein bisschen anders, die Bedingungen, das schwingt vielleicht ein bisschen anders, der Barrenholm ist ein bisschen härter bei dem einen oder anderen. Bei euch ist natürlich so, das Wasser fließt ja auch nicht immer gleich. Also das fließt ja so ungefähr gleich, aber du musst dich schon immer wieder auch neu drauf einstellen. Wie gehst du da so ran oder was? Du hast vorher auch eigentlich einen coolen Satz gesagt, so gehe ich auch an meine Wettkämpfe ran. Ich probiere einfach an mich zu denken, an das, was ich machen muss. Was ist so deine mentale Herangehensweise davor? Also ich gehe ja immer meine Übungen so durch, aber du musst natürlich noch so auf das Wasser auch noch achten und weißt ja nicht, wie sich das dann in dem Moment auch verhält.
Ja, also das Wasser, das ist natürlich, das ist ein Element, ein bewegtes Element, das steht nie still, das verändert sich in jeder Millisekunde. Und es ist natürlich, gehört ganz, ganz viel Erfahrung dazu, dass man das Wasser eben richtig lesen kann und richtig verstehen kann und was das Wasser mit einem macht und vor allem, wie sich, wenn ich mir das Wasser anschaue, wie sich das Wasser in einem Bruchteil von einer Sekunde gleich entwickelt und wie es sich gleich für mich anfühlen wird und welche Auswirkungen das auf mein Boot haben wird. Das ist natürlich eine Komponente, die irgendwo unser Sport auch so ein bisschen unvorhersehbar macht, unberechenbar macht, ein kleines bisschen. Aber es ist auch eine Komponente, die wir natürlich tagtäglich trainieren. Also wir üben das natürlich, dass wir uns jederzeit zack, zack, zack aufs Wasser einstellen können, umstellen können, reagieren können. Und wenn ich meine Strecke, also es ist so, dass ich die Strecke natürlich abgehe. Und wenn ich die Strecke abgehe, gehe ich nicht nur die Tore ab. Ich gucke mir das Wasser ganz, ganz genau an und überlege und antizipiere, beziehungsweise ich denke mich so richtig da rein, was passiert gleich? Wie fühlt es sich gleich an? Und gehe verschiedene Möglichkeiten durch, die ich alle halt quasi im Kopf parat haben muss, die ich dann eventuell auspacken muss. Je nachdem, wie sich das Wasser,
Krass.
wie das gleich für mich ist. Aber es ist schon so, dass ich habe einen Plan A im Kopf und in der Regel halte ich auch an Plan A fest. Und dieses Plan B, das ist ein bisschen mehr, also Intuition. Die muss man dann irgendwann einfach
Verstehe.
auspacken. Und ich finde, also die mentale Komponente spielt schon eine ganz, ganz große Rolle, weil es am Ende so ist, dass man, naja, ich kann mir am Anfang so viel denken, wie ich will. Wenn ich oben am Start stehe, also ich sage jetzt mal, die ganze Gedankenleistung, die passiert vorher, wenn ich meine Strecke abgehe. Aber wenn ich oben am Start stehe, kann ich nicht diese ganzen Gedanken in meinem Kopf haben, weil dann ist mein Kopf voll. Und ich habe überhaupt keine Energie für das, was, ja, für das, worauf es gleich dann ankommt. Und es ist irgendwo die ganz große Kunst, irgendwie diese ganzen Gedanken oben am Start dann loszulassen. Und im Endeffekt, in dem Moment, wenn es losgeht, einfach intuitiv zu handeln.
Es klingt, also als neutraler Zuhörer, so oft wie ich dem Lukas zuhöre, wieder wahnsinnig viele Parallelen auch zum Lukas. Also zwischen euren Sportarten gibt's schon große Gemeinsamkeiten, sagen wir es mal so, gerade was das Mentale angeht.
Ich finde das mega spannend, auch die anderen Sportarten irgendwie. Man vergleicht es ja schon auch irgendwie so ein bisschen, auch wenn man es ja eigentlich gar nicht vergleichen kann. Aber im Endeffekt, was da oben im Kopf passiert, sind, glaube ich, schon auch ähnliche Dinge. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lukas, aber du hast ja wahrscheinlich auch Elemente, wo du denkst, boah, das ist jetzt ein bisschen riskant, was ich gleich mache. Aber
Ja.
wahrscheinlich der einzige Weg zum Ziel. Oder ich weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall. So wie du es auch beschrieben hast, es kommt halt auch nicht jedes Element immer gleich. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Plan A ist natürlich, es kommt perfekt, aber manchmal, weiß ich nicht, hängst du vielleicht ein bisschen zu früh oder der Einsatz kommt ein bisschen zu spät, dein Beineinsatz beispielsweise, und die Schulter hängt ein bisschen hinten, dann musst du halt reagieren und Plan B auspacken und das Element trotzdem noch irgendwie, ja, in guter Ausführung auch turnen, damit die Kampfrichter wenig wie möglich abziehen. Aber wie du sagst, das ist dann, weil man es so oft trainiert, irgendwie Intuition und passiert eigentlich fast automatisch. Das ist,
Aber
ja, ist spannend.
ich habe da eine Frage ich noch. Wenn ihr eure Übungen turnt, sind die, also übt man die genau quasi so in der Reihenfolge oder kann es schon mal sein, dass man bei Wettkämpfen da andere Vorgaben hat, weil man andere Elemente reinbringen muss oder ich habe keine Ahnung.
Nee, es ist schon immer die gleiche Reihenfolge. Es kann aber durchaus mal passieren, wenn du jetzt am Anfang der Übung irgendwie einen kleinen Fehler drin hast, dass du dann die Übung umbauen musst währenddessen. Also das passiert dann wirklich in Bruchteilen von Sekunden oder in ein paar Sekunden. Im Normalfall steht aber die Übung genauso und die trainierst du eigentlich auch genauso, also auch den gleichen Ablauf. Aber du im Training nimmst du dir natürlich immer einzelne Sequenzen heraus. Also wir haben ja 10 Elemente in der Übung und manchmal turnst du vielleicht nur die letzten drei Elemente, manchmal die ersten drei, manchmal den Mittelteil der Übung. Und genau, so baust du dir das quasi zusammen.
Das ist ja harte Perfektionsarbeit, ne? Das ist ja, wenn man,
Ja.
also wir bei uns, wir haben ja sehr, sehr viel Abwechslung drin, weil wir nicht wissen, auf was auf uns zukommt, weil die Tore, die werden, können gesteckt werden, so wie sie wollen. Das heißt, wir wissen nicht, was quasi in der Klausur abgefragt wird. Das ist manchmal so ein bisschen Lernen auf Lücke. Aber das ist. Das, genau, es ist irgendwie also super spannend und auch interessant, weil es ja irgendwie doch nochmal ein Ticken anders ist. Im Training wahrscheinlich auch nicht so easy, wenn man nur an der harten Perfektion immer arbeitet und immer an der gleichen Übung, um sie halt zu optimieren.
Ich glaube, ich verabschiede mich. Ihr habt so ein tolles Gespräch. Ich glaube, ich bin jetzt.
Sorry.
Nein, nein, um Gottes Willen. Das ist ja der Sinn und Zweck dieses Podcasts. Muss man ja auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Ich mache jetzt einfach mal weiter, weil ich habe noch ein paar Fragen. Eine Frage stellt sich mir. Du hast jetzt in Paris deine Vorbereitungen schon gemacht oder dieses Kurztrainingslager. Du bist Titelverteidigerin bei Olympia. Ist es Druck für dich? Bist du mega angespannt oder freust du dich einfach jetzt auf Paris und willst abliefern? Aber auf gut Deutsch, wie sind deine Ziele?
Ja, also natürlich ist es irgendwie, finde ich es schon auch krass, als Olympiasiegerin jetzt an die olympische Startlinie zu gehen. Ist es irgendwo schon auch ein riesengroßer Traum, dass ich da jetzt nochmal das olympische Feeling komplett erleben darf. Klar, der Druck, der ist da, aber tatsächlich ist es schon auch so, Druck mache ich mir immer. Also ich würde mir jetzt auch Druck machen, wenn ich keine Olympiasiegerin wäre. Also dann würde ich doch jetzt auch da abliefern wollen. Und ich möchte einfach zeigen, was ich drauf habe. Unabhängig davon, was ich vorher vielleicht erreicht habe. Und das ist dieses Abliefern, das möchte man ja irgendwie immer, egal was für ein Wettkampf das ist. Also im Endeffekt ist es schon auch so, so ein Olympiasieg, den muss man nicht verteidigen. Also Olympiasieger bleibt man ja irgendwie. Und es ist jetzt kein Titel, den man verteidigen muss.
Also das ist die Antwort ist richtig gut, muss ich sagen. Die merke ich mir für alle Journalisten. Also die, okay. Wirklich, die ist super. Nee, aber es stimmt ja, was du sagst. Also du willst immer abliefern, egal was davor war. Und das finde ich, den Druck machst du dir sowieso, egal was davor war, ja.
Aber ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist, Lukas, aber bei mir ist es schon auch so, dass egal was es für ein Wettkampf ist, also wenn es jetzt auch ein Weltcup ist oder ein kleinerer Wettkampf in Deutschland, deutsche Meisterschaft oder so, ich bin da auch nervös, super nervös und ich will auch da abliefern. Es ist egal.
Ich finde, du brauchst es auch. Das gibt dir so die letzten paar Prozent einfach, das Adrenalin. Also ich brauche das und ich bin auch bei egal welchem Wettkampf, selbst wenn wir in der Bundesliga touren oder so, was vielleicht jetzt für mich so der kleinste Wettkampf in dem Sinne ist, bin ich trotzdem auch nervös und will natürlich abliefern.
Der Wettkampf mit am wenigsten Prestige wäre es vielleicht gewesen.
Ja. Genau der. Ja. Nee, aber finde ich super interessant und vor allem, was ich auch cool finde, dass du gesagt hast, du willst dieses Olympia jetzt nochmal erleben. Wir waren ja beide in Tokio und das war schon scheiße natürlich irgendwie ohne Zuschauer mit der Pandemie etc. jeden Tag Corona-Tests machen und das wird, glaube ich, jetzt richtig cool und ich freue mich richtig drauf. Ich hoffe, ich kann mir auch den ein oder anderen Wettkampf im Nachgang noch anschauen. Wann sind deine Wettkämpfe und auf was freust du dich, sage ich mir jetzt, außerhalb deines Wettkampfs noch?
Ah, ja, boah, ich kann es irgendwie gar nicht glauben, ne? Aber in 2 Wochen, also heute ist Sonntag, das heißt in 2 Wochen, exakt in 2 Wochen ist mein Finaltag. Ich find's richtig krass. Also bei mir geht's direkt an Tag 1 und Tag 2 los. Direkt nach der Eröffnungsfeier ist mein erster Wettkampftag und direkt im Anschluss ist Finaltag. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was es bei dir auslöst, Lukas, wann du dran bist. Aber bei mir ist es gerade so, oh shit, eigentlich habe ich noch voll viel zu erledigen, zu tun. Ich muss noch irgendwie die Feinheiten optimieren. Nein, ich freue mich irgendwie mega, da oben an dieser Startlinie zu stehen. Und ich, keine Ahnung, ob du Bilder gesehen hast, aber bei uns ist halt eine monströse Tribüne aufgebaut. Wir haben das alles schon gesehen. Ja, und es ist halt, man steht da oben und man guckt auf diese Tribüne und man fährt da quasi drauf zu und das finde ich ist irgendwie schon echt krass und wenn ich mir dann vorstelle, mittendrin irgendwo wird meine Family sitzen. Keine Ahnung, die wollten natürlich in Tokio auch mit dabei sein, ne? Aber darauf freue ich mich irgendwie mega. Ich weiß ganz genau, wie sehr die sich auch einfach freuen jetzt auf Paris. Die haben auch alle so viel dafür gegeben für den Sport. Alle haben irgendwie zurückgesteckt und jetzt können die auch dieses ganze Olympia-Feeling mal erleben. Ich freue mich einfach mega darauf. Und dann hoffe ich, genau wie du, dass man sich noch irgendwas natürlich dann anschauen kann. Aber unsere Wettkampftage durch diesen Cross-Wettbewerb, die ziehen sich dann noch ein bisschen. Also wir sind da schon noch eine ganze Weile beschäftigt. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist der letzte Wettkampftag am 5.8.
Ach Quatsch, das ist ja ein richtiger Zufall, weil wir sind auch am 27., also am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier ist unsere Quali. Und wenn da hoffentlich alles gut geht, dann ist bei uns oder für mich dann auch der letzte Wettkampf am 5. August. Da ist dann eben das Barren-Finale und das
Cool.
sind ja super viele Parallelen hier. Unfassbar.
Wir sind ja fast in der gleichen Sportart unterwegs, Jonas.
Ja. Wüsste man es nicht, würde man denken, ihr seid in derselben Sportart. Aber Luki,
Wir wären eine Person.
wenn du die Frage schon stellst, Luki, dann frage ich dich jetzt einfach auch noch, auf was freust du dich denn so neben den Wettkämpfen? Oder welche Wettkämpfe willst du denn sehen? Oder was hast du vor?
Boah. Also, ich muss sagen, ich habe richtig Lust auf Kanuslalom nach der Folge, mir das mal anzuschauen. Das wäre schon richtig cool. Vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit. Ansonsten glaube ich, so Beachvolleyball, da ist, glaube ich, die Stimmung auch immer richtig gut. Leichtathletik finde ich irgendwie, glaube ich, auch ganz
Ganz
interessant.
kurz zu Beachvolleyball. Habt ihr das gesehen? Das Beachvolleyballfeld vor dem Eiffelturm, ein bisschen in München abgeschaut, muss ich ehrlich sagen, von den European Games, aber ist okay.
Ja, richtig geil. Richtig
Ich war schon
cool.
am Eiffelturm, ich habe es mir angeschaut. Es ist schon geil, wenn man da steht. Denkt man sich so, boah, was für eine Kulisse.
Ja, das
Mega.
wird cool. Nee, aber ansonsten so, klar, so, also Fußball würde ich mir jetzt nicht unbedingt anschauen, ehrlicherweise. Aber so Ballsportarten wie Handball, Hockey finde ich auch super interessant. Basketball natürlich. Ja, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann würde ich da natürlich ja irgendwie viel mitnehmen. Und ansonsten glaube ich in der Stadt, die Stadt wird Kopf stehen diese 2,5 Wochen und da wird's ja, glaube ich, richtig coole Erlebnisse geben und da freue ich mich schon richtig drauf.
Also bei mir steht ja Turnen ganz, ganz oben. Ich würde ja unfassbar gerne auch mal Simone Biles sehen. Ich weiß nicht. Hätte ich schon auch richtig Bock.
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
ja, doof, dass wir gleichzeitig dran sind. Ich fürchte kaum, dass ich das hinkriegen werde. Oh.
Ja, aber da gibt es ja auch noch mehrere Finals beim Turnen und mehrere Qualitage. Also vielleicht schaffst du da den einen oder anderen.
Muss mal
Ich glaube,
schauen.
wir müssen auf unserer Instagram-Seite Bambule-Podcast einfach mal die Zeitpläne der Olympischen Spiele irgendwie raushauen. Vielleicht macht das Sinn. Und wer uns da übrigens noch nicht folgt, let's go, tut das. Folgt uns auf Instagram, da wird es nämlich dann auch von Ricarda das ein oder andere Video geben. So, also wir haben jetzt ganz viel über Paris geredet. Wir kommen jetzt zum Quiz.
Oh.
Zu dem wunderbaren und wichtigen Quiz. So, ihr habt, wenn einer von euch
Scheiße.
beiden, so schlimm ist es nicht, aber wenn einer von euch beiden die Antwort weiß, wir haben keine Buzzer, die legen wir uns noch zu, aber dann hebt einfach schnell die Hand oder schreit rein. Ich stelle euch jetzt beiden die Fragen. Die erste Frage, es geht um Paris. Wie viele Einwohner hat Paris?
Oh. Also ich weiß, dass Paris deutlich kleiner ist, also deutlich, also auf jeden Fall kleiner als Berlin. Wir reden jetzt ja von der Innenstadt, ne? Also jetzt nicht, oder also Innenstadt ist Quatsch, aber jetzt nicht die ländlichen Regionen drumherum.
Nee,
Wie
nee,
nennt
nee,
man das?
genau.
Urban oder wie man das nennt?
Banlieue, die Vorstadt Paris. Nee, wir reden um die Stadt an sich.
Also Berlin hat, glaube ich, so 3,5. Ich tippe jetzt mal auf irgendwas um die 2 Millionen. Größer als München, aber kleiner als Berlin.
Ricarda,
Ricarda,
noch eine
ich
Idee?
weiß es nicht. Naja, ich finde, der
Ist
Lukas
kein
hat das schon
Problem.
ganz schön gut dazu erklärt.
Ja, halte ich einfach an Lukas. Ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Also, das
Wirklich?
ist super.
Ja. 2,15 Millionen Einwohner.
Ah ja, siehst du mal.
Okay, aber richtig gut geschätzt, hey.
Und die
Ja.
Begründung war auch noch überragend, weil es ist tatsächlich die dicht besiedelste Stadt Europas. Oder Hauptstadt Europas, muss man
Okay.
dazu sagen.
Krass.
Vielleicht, wenn du in Paris warst, hast du es benutzt, Ricarda. Wie heißt die Pariser U-Bahn?
Metro.
Das hätte ich auch
Easy.
gewusst aus meinem Französischunterricht damals noch. Ich hatte ja 4 Jahre Französisch in der Schule, aber
Ja.
viel ist nicht
Oh,
hängen
und du
geblieben,
auch? Ich auch.
außer ich, ja, ich kann gar nichts
Aber
mehr, außer sagen, wie
nee,
ich
ich bin
heiße
auch
und wo ich wohne,
Lutte.
glaube ich.
Ja.
Das könnt ihr jetzt auffrischen, euer Französisch wissen. Vor allem, wenn ihr danach fragen müsst in Paris oder erklären, ihr bekommt ja gleich die Antwort, wie hoch ist der Eiffelturm?
Oh, nee, keine
Du stellst
Ahnung.
Fragen.
Aber das ist
Ricarda war letzte
interessant.
Woche da, die kann das gut
Ja,
einschätzen, aber
ganz klasse.
ich habe keine Ahnung. Da bei sowas, also bei Höhe bin ich schlecht.
200
Der
Meter?
Burj Khalifa, der ist doch so 200, sagst du?
Oh, ich habe keine Ahnung.
Dann sag ich 199.
Nee, der kam gerade ein Zeichen,
höher?
Das hab ich gesehen. Also, da sind wir bei 400.
Der Q zeigt nach oben.
400 ist besser als 200. Ja. Also ich sag's euch, 324 Meter.
Okay, krass.
Genau. Dann kommt, also vielleicht weiß man das noch aus dem Französisch-Geschichtsunterricht oder wer auch immer sich dafür interessiert. Was war...
Nein.
Ja, jetzt pass auf. Was war der Louvre, bevor er ein Museum geworden ist? Und es gibt Auswahlmöglichkeiten für diese Frage. Ein Kloster, ein Gefängnis, ein Schloss, eine Schule oder eine Wirtschaft, in der der französische König Freibier für die arme Bevölkerung ausschenkt.
Also irgendwie würde es ja jetzt passen, wenn es irgendwie vielleicht einfach Gefängnis wäre.
Also ich finde die letzte Antwortmöglichkeit am sympathischsten mit dem König und dem Freibier. Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt, muss man sowas wissen, Q? Blamieren wir uns gerade? Also ich tippe jetzt einfach mal auf das erste. Was war das, Kloster oder so, glaube ich?
Blamieren tut ihr euch nicht. Also das wissen ganz viele nicht. Aber es war tatsächlich ein Schloss.
Oh, okay.
Oder besser gesagt, der Teil... Ja. Das mit dem Freibier hätte mir auch besser gefallen. Man muss das Louvre unbedingt mal besuchen. Oder den Louvre, das Museum. Denn da wird auch die Mona Lisa ausgestellt. Eins oder das berühmteste Gemälde aller Zeiten.
Ja, gefühlt total. Also man denkt, Mona Lisa wäre so ein Riesengemälde, aber es ist im Endeffekt, glaube ich, nur so ein ganz relativ kleines Bild. Und wenn man dann im Louvre ist, dann stehen da 1000 Menschen drumherum und man sieht es von ganz weit und da hinten ganz klein die Mona Lisa. Hab ich gehört.
Die Besonderheit an der Mona Lisa, jetzt kommt Kunstgeschichte, meine Freunde, da bin ich sehr bewandert. Die Besonderheit an der Mona Lisa ist, sie schaut dich immer an. Egal, wo du stehst vor dem Gemälde, sie schaut dich immer an. Das ist unfassbar. Also wer mal ins Louvre geht, unbedingt anschauen,
aber
die Mona Lisa.
Hast du es selbst schon gesehen?
Nö.
Mich hat jetzt mal interessiert, weil ob das wirklich so ist, dass man aus jeder Perspektive irgendwie das Gefühl hat, dass sie einen tatsächlich anschaut. Irgendwie kann ich mir so kaum vorstellen, dass das funktioniert.
Ja, ich habe tatsächlich einen sehr guten Freund, der in Paris war und sich des Öfteren die Mona Lisa angeschaut hat und der hat mir das bestätigt. Er hat gesagt, die schaut dich immer an. Ja.
Okay, ach krass.
Ja. Und vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, dieses wunderschöne Museum zu besuchen und euch selbst davon zu überzeugen, während ihr bei den Olympischen Spielen seid. Ansonsten, vielleicht schaffe ich es ja, Ricardo, weil ich feiere immer noch, es steht der Plan, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, mit dem Fahrrad nach Paris.
Geil.
Zu den Olympischen Spielen, um den Lucky zu supporten und dich natürlich auch. Vielleicht schaffe ich es ins Louvre. Sollen wir drüber reden, was geplant ist oder was nicht am Ende dabei rauskommt?
Nein, was planst du denn?
Tatsächlich. Ich bin geplant, sind 4 bis 5 Tage. Das wären aber 160 bis 230 Kilometer so am Tag. Das ist schon ein ganz schöner Batzen, deswegen mal gucken. Und wer mich kennt, ich bin jetzt zurzeit nicht so trainiert. Also schauen wir mal, wie es letztendlich dann wird. Hauptsache, ich schaff's zum Finaltag von Lukas. Und das wäre dann auch dein Finaltag im Cross. Also vielleicht ergibt sich da was, sagen wir es mal so. Aber kommen wir zur letzten Frage. Oh. Und zwar, jetzt ist die Frage, wie oft war Olympia bereits in Paris?
Weiß ich, 3-mal.
Dreimal, Musterschülerin.
Das
sehr
krass.
Gut gemacht.
Ich glaube, also 1924.
Das hätte ich jetzt auch gewusst, genau 100 Jahre später, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, ob es davor schon mal war.
1900, glaube ich. Also krass. Jetzt zum dritten Mal. Also 1900, 1924 und 2024.
Und, genau.
Ich glaube, stark. 1900, auch spannend, Paris, 1900 waren zum ersten Mal Frauen am Start.
Wahnsinn.
Ricarda, ich überlasse dir ab sofort die Moderation dieses Podcasts. Herzlichen Glückwunsch, du hast dich auf jeden Fall dafür qualifiziert.
Mein Trainer würde sagen, das gibt eine 1 im Mutti-Heft.
Nehme ich gerne.
Ja, das war es tatsächlich mit der Fragerunde. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wer gewonnen hat, aber
Ricarda, also mit der letzten Antwort, die war Wahnsinn.
Ja, okay. Aber ne, immerhin wusstest du die Einwohner, da hatte ich wirklich null Ahnung. Hätte ich komplett daneben getippt, wenn du nicht noch so vorgelegt hättest, ein bisschen erklärt hättest.
Das war schon sehr stark jetzt. Von euch beiden, muss ich sagen. Und vielleicht haben wir für den einen oder anderen Besucher der Olympischen Spiele in Paris noch einen Elefanten, wollte ich schon fast sagen, einen eleganten Fun-Fact dazu gepackt, damit ihr euren Freunden was erklären könnt. Das war's am Ende schon mit diesem Podcast. Ich hätte noch so viele Fragen, Ricardo. Vielleicht laden wir dich mal wieder ein. Aber wer Fragen an Ricardo hat, die müsst ihr ab sofort selber an Ricardo stellen. Und wenn ihr Fragen an uns habt, gerne an bambule-podcast. Das war wunderschön, mit dir diese Folge aufzunehmen, Ricardo. Es war mir ein Gedicht, ein inneres Olympia, heute diesen Podcast mit dir zu machen. Lucky, bitteschön.
Ja, liebe Bambuleros, schön, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Danke, Q, und ganz, ganz großes Dankeschön an Ricarda. Du hast uns deine Sportart richtig viel näher gebracht, hast uns aber auch gezeigt, was für eine coole Frau du bist. Und ich habe sehr genossen, diesen Podcast mit dir zu machen. Ich hoffe, du auch. Und dir gebühren die letzten Worte. Vielen Dank und wir sehen uns in Paris.
Ich sag auch ganz, ganz lieben Dank an euch. Hat mir Spaß gemacht, mit euch zu quatschen, irgendwie auch noch was von dir, Lukas, mitzunehmen. Und ich drück dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz fest die Daumen und hoffe, dass wir uns dann vielleicht irgendwo oder wir alle drei uns da drüben in Paris irgendwo sehen.